In der Schule durfte man nicht abgucken, hat man schlechte Noten gekriegt, musste nachschreiben, was auch immer. In der Zusammenarbeit ist es genau andersrum. Da ist es sogar eine ziemlich gute Idee, sich von anderen inspirieren zu lassen, andere mal zu fragen, hey, wie macht ihr das denn? Und dann zu überlegen, ja, wie könnte das denn bei uns im Team auch funktionieren? Wie könnte es unser Team voranbringen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast sind gleich zwei Gästinnen, Gesine Engelage-Meyer und Sonja Hanau. Hallo Gesine, hallo Sonja, schön, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo Ivo, danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch sehr.
Ihr beide unterstützt mit viel Herzblut und Empathie menschliche Entwicklungs- und Veränderungsprozesse und seid Expertinnen für digitale Zusammenarbeit und Teamentwicklung. Ihr seid beide Co-Founderinnen der Schemes GmbH und Co-Autorinnen des Buches »Mit hybriden Teams mehr erreichen«. In eurem Buch gebt ihr viele konkrete, praktische Tipps und Methoden für den Alltag. Schemes habt ihr gegründet, um Teams dabei zu unterstützen, nicht nur digitaler, sondern auch wirksamer zusammenzuarbeiten. Gesine und Sonja, erzählt mir etwas aus eurem Leben.
Wenn man bei mir im Leben nach einem roten Faden sucht, dann stellt man schnell fest, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das eine tickt ganz klar für Menschen, wie sie ticken, was sie brauchen, damit sie gut zusammenarbeiten. Das andere Herz schlägt für Prozesse und Systeme. Und das sieht man ganz gut in meiner Vita. Ich habe mal als Hotelfachfrau angefangen, ganz viel Mensch. Dann habe ich technische BWL studiert, ganz viel Prozesse und Systeme und habe dann 10 Jahre lang als Führungskraft gearbeitet und habe festgestellt, es braucht beides, damit Veränderung gelingt in Unternehmen. Und seit 10 Jahren bin ich selbstständig als Veränderungsbegleiterin und seit 2 Jahren eben gemeinsam mit Sonja unterwegs als Unterstützerin, um hybride Zusammenarbeit in Unternehmen gut zu gestalten.
Das klingt ja hochinteressant. Ein Herz schlägt für Prozesse und Systeme. Darauf kommen wir sicher noch zurück. Sonja, wie sieht es bei dir aus?
Ja, mich hat schon immer die Frage begeistert, wie kann man Sachen besser machen, Prozesse besser machen, Abläufe besser machen, einfach gute Rahmenbedingungen schaffen. Und ich hatte irgendwann mal in meiner Zeit als Führungskraft, hatte ich irgendwie von morgens bis abends nur Meetings, nur Termine und habe gedacht, so kann und will ich eigentlich nicht meinen Arbeitsalltag haben. Und ja, dann überlegt, es muss doch irgendwie anders gehen. Es muss doch irgendwie einen Weg geben, weniger und dafür gute Meetings zu haben, so wie ich es aus Workshops und Offsites kannte, mit ja ganz viel Energie, die Menschen sind dabei. Und ja, und das ist letztlich der Ausgangspunkt gewesen, wie ich auch zu dem Thema gekommen bin, was uns hier beschäftigt. Wie kann man gut zusammenarbeiten? Wie kann man Zeit gemeinsam gut miteinander verbringen? Und ja, ich war 15 Jahre im Bankwesen, im Konzern, habe da ganz viel auch erst Prozessmanagement, dann Projektmanagement, dann Führungskraft gemacht oder war es. Und ja, jetzt bin ich seit knapp 3 Jahren selbstständig mit Gesine unterwegs und eben zusammen zu gucken, ja, wie kann man Zusammenarbeit so gestalten, dass man gut und gerne zusammenarbeitet. Und ja, wenn ich nicht arbeite, dann mache ich total gerne irgendwie Sport, bewegen, schwimmen, laufen, Karate. Und ja, eine Frage, die mir ständig gestellt wird, ist, wohnst du in Hanau? Nein, ich heiße nur so, ich wohne 3 Kilometer entfernt von Hanau.
Das ist ja lustig, dass du immer auf deinen Familiennamen, der in Deutschland natürlich auch eine Konnotation hat, angesprochen wirst und dass dir Bewegung auch wichtig ist. Die habe ich nämlich heute Morgen auch eingebaut vor unserem Gespräch hier ganz in der Nähe beim Rotsee, wo ich bereits einmal rundherum gelaufen bin. Ich würde gerne unser Gespräch heute so beginnen, dass ich Gesine, dich frage. Du hast uns erzählt, die Zwischenstationen bei dir waren unter anderem Hotelfachfrau, Studium der technischen BWL und jetzt eben heute vor allem Prozessoptimierung bis hin zu Change Management. Ich bin neugierig von dir zu hören,
Was hat dich inspiriert, dich auf deinem Berufsweg auf Change Management und Coaching zu spezialisieren?
Es war im Grunde ein Scheitern. Wahrscheinlich ein Scheitern mit Ansage, denn wenn ich so auf mein Studium zurückschaue, ging es eben ganz viel um Technik, um Methoden, um Prozesse. Und der Faktor Mensch, der passierte eigentlich eher nach den Vorlesungen. Und als ich dann ins Berufsleben gestartet bin, war ich der Meinung, um ja wirklich Dinge zu verändern, Projekte erfolgreich umzusetzen, braucht es eben vor allen Dingen auch das richtig gute Fachkonzept. Also am besten 100 Seiten PowerPoint, sodass auch wirklich jede Frage beantwortet ist. Und oh Wunder, das hat nicht gereicht, sondern ja, Menschen waren dagegen, Menschen hatten Fragen, Menschen hatten andere Agenten. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass es halt vor allem Unterschied macht, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich sie ins Boot hole. Und als ich dann festgestellt habe, das ist sogar eine Profession, nämlich das Change Management, habe ich mich wirklich gefreut, weil ich festgestellt habe, dass das ist genau mein Ding und das möchte ich den ganzen Tag machen. Also so kam dann auch die Idee für die Selbstständigkeit.
Jetzt bin ich natürlich interessiert, von dir, Sonja, zu hören, von deinem Hintergrund. Ich weiß, dass du Wirtschaftsinformatikerin bist und dass du dich mit Prozessmanagement ausgezeichnet auskennst und auch Führungsaufgaben zu deinem Erfahrungsschatz gehören. Ich habe dich zu Beginn heute vom Gespräch als Co-Founderin des Teams GmbH und Co-Autorin eines Buches über hybride Teams anmoderiert. Meine Frage an dich: Was war deine Motivation, dich auf das Thema weniger und bessere Meetings zu fokussieren?
Ja, bei mir war es eigentlich der Schmerz und der Frust über viel zu viele Meetings, die alle maximal okay waren. Ich hatte ganz viele und ja, da haben wir auch was besprochen, aber die waren vom Outcome und von der Energie nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum weiß ich eigentlich nicht, wie das besser geht? Ich habe so viele Ausbildungen gemacht, ich habe studiert, ich habe eine Projektleiterausbildung gemacht, ich habe eine Prozessmanager-Ausbildung gemacht, ich habe Führungskräfte, Programme, Trainings hoch und runter gemacht und ich habe nirgends gelernt, wie mache ich denn gute Meetings? Wie sorge ich dafür, dass sich im Team-Meeting alle einbringen? Wie sorge ich dafür, dass wir in der Zeit bleiben? Wie sorge ich dafür, all die Dinge, die halt nerven an Meetings? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, es wäre doch total cool, wenn man das hinkriegt, zum einen weniger Meetings zu haben und auf der anderen Seite bessere Meetings im Sinne von, ja, da gehe ich auch raus mit Lust, die Sachen, die wir besprochen haben, umzusetzen, mit Klarheit darüber, wie es weitergeht und nicht noch, ja, mehr Fragezeichen als vorher. Und ja, so bin ich dann in das Thema Schritt für Schritt reingegangen, habe geguckt, ne, was kann man denn machen, mir von Workshops ganz viel abgeguckt, mir TED-Talks angeguckt, auf Konferenzen und so weiter und dann, ja, eben Schritt für Schritt immer mehr da meinen Methoden- und Skillkasten ausgebaut.
Du sprichst hier den Kerninhalt von eurem neuen Fachbuch mit hybriden Teams mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz an. Das Buch ist 2023 beim Verlag Business Village erschienen und ich habe es hier bei unserem Gespräch vor mir in der Hand. Und wenn ich darin in diesem Buch blättere und lese, sehe ich, dass dort ganz viele praxiserprobte Ansätze mit dabei sind, wie eben hybride Zusammenarbeit effektiver gestaltet werden kann, um vielleicht einen Change-Prozess im Betrieb, im Team erfolgreich begleitet. In eurem Buch lese ich auch, dass es in den Betrieben und Teams noch immer viele Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Nutzung von digitaler Technik gibt. Und hier will ich mal kritisch dazwischen fragen, ist das Ende 2024, bald sind wir im Jahr 2025 noch immer so? Oder bin ich da eine Spur zu optimistisch, wenn ich denke, dass sich dies 3 Jahre nach Corona und der damaligen raschen Einführung von Online-Konferenzen inzwischen radikal verändert hat?
Also wir erleben es gerade so, dass sich natürlich viel verändert hat. Da war ja auch genug Veränderungsdruck. Es gab nicht viel Alternativen, als eben auch zu lernen, von unterschiedlichen Orten aus zusammenzuarbeiten. Was uns aber gleichzeitig auffällt, ist, dass sich 2 Welten entwickelt haben in vielen Betrieben. Da gibt es auf der einen Seite die weit vorne sind, sich die Tools angeeignet haben und auch stetig weiterentwickeln, die Nutzung. Und dann gibt es die anderen, die einfach so die Basis gelernt haben. Ne, Teams ist da ein gutes Beispiel. Für sehr viele ist das einfach eine Videokonferenz, Microsoft Teams. und für andere ist es ein ganzes Kollaborationssystem, was eben die Zusammenarbeit sehr revolutionieren kann. Und die Aufgabe, die wir jetzt sehen, ist, da eben tatsächlich so eine gemeinsame Skill-Entwicklung stattfinden zu lassen und einfach sicherzustellen, dass nicht die einen abgehängt werden. Also KI ist da auch ein gutes Beispiel. Da gibt es die einen, die sagen, ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ohne KI im Alltag auszukommen. Und andere sagen, KI, darf man das bei uns überhaupt nutzen? Ich glaube nicht.
Lassen Sie einen Moment noch bei Teams weiterdenken. Deine Beobachtung finde ich nämlich interessant, Gesine. Du sagst, Teams hat auch das Potenzial, dass sich Abteilungen und Betriebe von unproduktiven Meetings verabschieden können und beispielsweise viele interne E-Mails einsparen. Die Frage ist wohl, ziehen die Mitarbeitenden hier tatsächlich mit bei diesen technisch indizierten Veränderungen? Ich würde, Sonja, gerne von dir hören, was sind die häufigsten psychologischen Barrieren, auf die ihr trefft, wenn es um hybrides Arbeiten geht? Und wie überwindet ihr diese Hindernisse gemeinsam mit den Teams?
Ja, das ist eine total spannende Frage und wir treffen da auch ganz unterschiedliche Dinge. Also eine der größten Herausforderungen ist, wenn man versucht, die alte Welt, die analoge Welt in der digitalen nachzubauen. Das funktioniert nämlich nicht und frustriert eigentlich nur. Also das ist schon mal kein ganz so hilfreicher Ansatz. Und was uns auch noch begegnet, ist schon ganz, ganz stark der Wille, etwas zu verändern, weil ganz viele Menschen einfach viel zu viele Meetings, viel zu viele Notifications, Informationen haben und untergehen in all dem, aber letztlich die Ideen fehlen, wie es denn anders gehen könnte. Also es gibt quasi keine, sie haben es noch nie selber erlebt, wie es anders gehen könnte, wie Zusammenarbeit funktionieren kann ohne E-Mails und mit wenigen Meetings. Und da kommen wir dann ins Spiel, um einfach zu zeigen, guck mal, man kann das so und so und so machen. Es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt ganz, ganz viele Good Practices und einfach Ideen mit den Teams zu teilen. Und idealerweise geht man dann auf die Idee, die im Team am meisten zündet. Oder andersrum, man fragt vorher im Team, was ist das, was euch am meisten Energie und Nerven kostet? Und wenn man für diese Nervpunkte dann Ideen liefert, dann ist die Bereitschaft auch höher, sich darauf einzulassen. Und was natürlich auch immer ein bisschen mitschwingt, ist, das ist auch ein bisschen eine Mutfrage. Weil in der alten Welt kannte ich mich aus, da war ich sicher, da war ich souverän. Und jetzt ist das hier alles neu, 1000 Funktionen, ich kann hier klicken, da und diese Angst, was falsch zu machen. Und ja, da verstehen wir unsere Aufgabe eben auch so, genau diese Angst zu nehmen und einfach zu ermutigen und zu sagen, es geht jetzt nicht um richtig und falsch. Es geht erstmal darum, Erfahrungen zu sammeln und eine Idee zu kriegen, wie es denn anders gehen könnte.
Das ist ein interessanter Ansatz. Du sprichst von Ermutigung und eben in die Erfahrung gehen, vielleicht auch direkt die Schmerzpunkte in den Mittelpunkt zu stellen. Und ihr beide seid ja schon einige Jahre als Power-Team zusammen unterwegs und ich erlebe auch heute wieder in diesem Gespräch, dass da eine besondere Energie bei euch ist. Ich weiß nämlich, dass da mehrmals am Tag auch Informationen von Gesine zu Sonja und von Sonja zu Gesine flitzen. Und wir haben von euch jetzt gehört, dass ihr mit Lernreisen und Impulsvorträgen und mit euren Trainings Organisationen und Menschen dabei unterstützt, die Skills und die Kultur für weniger, dafür allerdings bessere Meetings zu entwickeln. Das hat ja viel auch mit unserem Fokus auf didaktische Reduktion in dieser Podcast-Reihe hier bei Education Minds zu tun. Wenn es darum geht, mit der Zeit der Mitarbeitenden, mit der Zeit der Teilnehmenden oder Lernenden achtsam umzugehen. Mich interessiert von dir, Gesine, zu hören, setzt du das Konzept didaktische Reduktion oder weniger ist mehr bei deiner Arbeit ein? Gibt es gar eine Verbindung von der Idee der Reduktion zu eurem Anliegen, euch für eine Verbesserung der Zusammenarbeit und Teamkultur zu engagieren?
Die sehe ich sehr, deswegen habe ich auch zum Beispiel sehr gerne dein Buch gelesen, Ivo, didaktische Reduktion. Für mich ist es so, wenn ich möchte, dass Menschen sich auf den Weg machen und etwas Neues auch ausprobieren, dann bringt es nichts, sie mit Komplexität zu erschlagen. Gleichzeitig sind die Themen, die wir bearbeiten, komplex. Das hat mit Menschen zu tun, das hat mit Systemen zu tun, das heißt mit Technik. Und was uns immer hilft, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel so einen Impulsvortrag oder auch eine Lernreise entwickeln, dann beamen wir uns am Anfang schon ans Ende. wenn das erfolgreich ist, was können Menschen dann anders? Was haben sie auf der Reise entwickelt oder mitgenommen? Und dann reduzieren wir es tatsächlich auf 5 einfache Skills, Dinge, Methoden. Und nur diese 5 vermitteln wir auch. Und einfach heißt für uns, sie sind eben einfach zu verstehen. Im besten Fall brauchen wir nur jeweils 5 Minuten, um einen dieser Skills zu erklären. Und sie sind vor allen Dingen leicht und einfach auszuprobieren, damit eben diese Hürde, die Sonja auch gerade beschrieben ist, damit die möglichst niedrig ist.
Gesine, das gefällt mir natürlich, das ist hochinteressant. Du sagst auswählen, welche Ansätze oder welche 5 Methoden leichter umzusetzen sind, damit die Mitarbeitenden auch schneller sichtbare Effekte erleben. Und lasst uns doch hier gleich mal eine Premiere wagen. Lasst uns in der heutigen Episode zusammen 10 Sekunden Denk- und Atempause machen. Und ich bitte die Zuhörenden und Zuhörer, sich einmal zu überlegen, ja, was ist denn der größte Vorteil, wenn du in deinem Thema weniger, aber effektivere Meeting hättest? 10 Sekunden, denk einen Moment nach, jetzt geht's los. Die 10 Sekunden sind inzwischen vorbei und ich hoffe, dir sind viele interessante Gedanken gekommen. Sonja, lass uns einen Moment konkreter werden in unserem heutigen Gespräch. In eurem Fachbuch mit hybriden Teams mehr erreichen, geht ihr auf verschiedene Aspekte des hybriden Arbeitens ein. Was sind für dich, für euch, die wichtigsten Prinzipien, die hybride Teams beachten sollten, um effektiv zu arbeiten?
Ja, das ist, glaube ich, eine unserer Lieblingsfragen. Und letztlich gelten die Antworten nicht nur für hybride und verteilte Teams, sondern für alle Teams. Und das Wichtigste ist in unseren Augen, Zusammenarbeit nicht einfach irgendwie passieren zu lassen, sondern sie bewusst zu gestalten. Die meisten Teams und Unternehmen nehmen sich unendlich viel Zeit, Fachprozesse zu designen und zu optimieren. Aber das Wie, die Zusammenarbeit, die passiert einfach. Und da liegt in unserer Erfahrung ganz, ganz viel Potenzial drin, um eben als hybrides Team erfolgreich zu arbeiten, noch erfolgreicher zu arbeiten. Und als Vorgehen hat sich in unseren Augen bewährt, einfach mal mit einer Sache anzufangen. Sich nicht 27.000 Sachen vorzunehmen und dann überfordert und genervt aufzugeben, weil man es gar nicht in der Lage ist, das alles umzusetzen, sondern mit einer konkreten Sache anfangen. Das ausprobieren, rumspielen, Erfahrungen sammeln, gucken, was ist gut, was bringt's uns und was nervt auch da, wo können wir da vielleicht noch ein bisschen justieren und nachschärfen. Und Veränderung ist ja manchmal kein leichter Prozess, sind ja alles Gewohnheitstiere, habe ich mal gelesen. Und am besten, ja, fängt man da an, wo es im Team wirklich am meisten nervt und Schmerzpunkte gibt, weil dann ist die Veränderungsenergie am höchsten. Und wenn man sagt, ja, das ist eigentlich ganz cool, wir wollen mal anfangen, dann hat sich in unserer Erfahrung auch bewährt, man muss nicht alles sich selber ausdenken, man muss das Rad nicht neu erfinden. In der Schule durfte man nicht abgucken, hat man schlechte Noten gekriegt, musste nachschreiben, was auch immer. In der Zusammenarbeit ist es genau andersrum. Da ist es sogar eine ziemlich gute Idee, sich von anderen inspirieren zu lassen, andere mal zu fragen, hey, wie macht ihr das denn? Und dann zu überlegen, ja, wie könnte das denn bei uns im Team auch funktionieren? Wie könnte es unser Team voranbringen?
Diese Überlegung, was braucht unser Team, was sind die Veränderungsmöglichkeiten, die sich bieten, das ist sicher ein wertvoller Ansatz. Und Gesine, bei eurem Buch ist mir überhaupt aufgefallen, dass das Thema Kommunikation und klare Kommunikation immer wieder auftaucht. Ihr schreibt sogar, dass diese klare Kommunikation entscheidend für den Erfolg sei. Ich zitiere kurz aus dem Buch: Damit hybride Zusammenarbeit gelingt, braucht es neben erweiterten technischen Fähigkeiten vor allem mehr Reflexions- und Moderationskompetenz. Meine Frage an dich: Was sind deine besten Tipps, um diese Faktoren in einem Team zu stärken?
Also fangen wir mal bei Reflexion an. Das ist etwas, was nicht von alleine stattfindet, sondern im Alltag ist es ja oft so, dass alle sehr viel zu tun haben und froh sind, wenn sie überhaupt ihre operativen oder auch fachlichen Tätigkeiten unterbringen. Und was dann wichtig ist, um eben auch die Zusammenarbeit zu gestalten, das, was Sonja auch gerade hervorgehoben hat, ist, dafür einen Platz zu schaffen aktiv. Denn von alleine wird das nicht passieren. Beim Beispiel Meeting ist es zum Beispiel so, dass die Meetingzeit ganz einfach gefüllt ist mit allem Fachlichen. Und wenn ich jetzt auch noch drauf gucken will, ja, wie waren wir denn eigentlich im Meeting unterwegs und was können wir zum Beispiel daraus lernen, auch für das nächste Mal, dann ist es eine gute Idee, einen festen Platz dafür auf der Agenda zu schaffen, zum Beispiel 5 Minuten am Ende des Meetings ein Checkout und da 2 Fragen mitzubringen. Zum Beispiel, ne, was war heute das wichtigste Ergebnis und was können wir für das nächste Meeting lernen? Und das sind nur 5 Minuten, die aber eben dafür sorgen können, dass zum Beispiel das nächste Meeting nur halb so lang ist oder es gar kein nächstes Meeting braucht. Also wir stellen immer wieder fest, dass diese Reflexion der Zusammenarbeit gar nicht lange brauchen muss, wenn ich sie halt regelmäßig mache in kleinen Etappen.
Du sagst, dieses gute und klare und präzise Abschließen von Sitzungen und damit auch den Boden bereiten, das nächste Treffen unter einer ganz anderen Energie und Klarheit laufen können. Und jetzt ist ja eure Spezialisierung eben das Arbeiten in hybriden Situationen. Sonja, vielleicht magst du uns erzählen, wenn du mit Führungskräften und Teams unterwegs bist, welche spezifischen Techniken und Methoden setzt du ein, um eine Meetingkultur zu entwickeln, die eben diesen hybriden Arbeitsanforderungen gerecht wird.
Also eigentlich sind wir da genau bei dem Thema, was Gesine gerade auch schon gesagt hat. Also reflektieren ist tatsächlich ein zentraler Bestandteil bei allem, was wir tun. Wir lassen die Menschen im ersten Schritt erstmal ihre aktuelle Meetingkultur reflektieren, um das quasi als Ausgangspunkt für alles Weitere zu nehmen. Und was wir festgestellt haben, ist, Dinge zu verstehen und zu wissen, ist total hilfreich. Aber noch viel hilfreicher ist es, wenn man etwas erlebt hat, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, wenn man weiß, was dadurch möglich wird. Und deshalb lassen wir Menschen als allererstes eigentlich diverse Dinge erleben in unseren Workshops, in unseren Vorträgen. Und die meisten wundern sich am Ende, ich war ja die ganze Zeit aufmerksam und ach, ich habe ja gar keine E-Mails nebenbei gemacht, obwohl ich sie eigentlich vorhatte. Und diese Effekte, das ist dann das, was bei den Menschen macht, ja, davon hätte ich gerne mehr. Und was wir dann machen, ist, wir bringen das Ganze auf die Metaebene und zeigen, warum hast du denn keine E-Mails nebenbei gemacht? Warum warst du aufmerksam? Was sind die Hebel, um genau das zu machen? Und bei uns ist es eigentlich immer so ein Dreiklang aus selber erleben, reflektieren und erklären und dann auf den eigenen Kontext anwenden. Weil wenn der Schritt nicht passiert, dann war es eine nette Veranstaltung, aber dann passiert keine Veränderung im Alltag. Und dieser Transfer, wie kann ich diese konkrete Idee, diesen konkreten Input auf mein nächstes Meeting anwenden? Das ist eigentlich der Schlüssel, der dann wirklich für Transfer in den Alltag und für nachhaltige Veränderung sorgt.
Gisine, Sonja hat gerade die Bedeutung angesprochen, immer wieder den Praxisbezug zu wagen und die Teilnehmenden auch anzuleiten, wie sie das in ihre Herausforderungen im Betrieb, in der Abteilung übertragen können. Und Sonja hat auch die Impulsvorträge und Workshops erwähnt, die ihr zusammen durchführt. Hier bin ich neugierig, von dir zu hören, ja, wie helfen diese Lernangebote Teams dabei, die Anforderungen des hybriden Arbeits, sich auf die Anforderungen des hybriden Arbeitens vorzubereiten? Oder anders gefragt, wie sieht ein typisches Trainingsangebot von euch aus und was machen die Teilnehmenden anschließend anders, wenn sie hybrid zusammenarbeiten?
Ja, danke für die Frage. Die Basis für unsere Angebote ist immer, dass wir uns damit beschäftigen, was sind eigentlich gerade die größten Herausforderungen in der Praxis der hybriden Zusammenarbeit und was sind eben kleine Hebel, die ich am besten morgen ausprobieren kann, um dann etwas zum Positiven zu verändern. Und große Herausforderung, die wir zum Beispiel gerade erleben, ist ja das Thema Meetings. Ganz klar, der Zeitdruck ist ganz groß und dementsprechend eben auch das Bewusstsein dafür, ich möchte nicht so viel Zeit verschwenden in Meetings. Das andere, was wir erleben, ist, dass eben gerade das Führen im hybriden Kontext eine Herausforderung ist, weil ich eben neben all den Führungsaufgaben, die ich auch schon ohne Hybrid hatte, eben noch genau das habe, gestalten, die Menschen mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten weiterhin zusammenzuhalten. Und was wir eben nicht mehr machen, ist, dass wir sagen, so, wir nehmen jetzt eben Führungskräfte zum Beispiel und wir schließen uns 2 Tage ein im Seminarraum, weil wir immer wieder feststellen, dass da der Wirkungsgrad einfach nicht hoch genug ist für die Zeit, die da investiert wird. Und was wir stattdessen machen, ist, dass wir Lernreisen begleiten. Eine klassische Lernreise bei uns geht 3x30 Tage. Das hört sich erstmal viel an, aber in den 30 Tagen ist es ganz viel selbstbestimmtes Lernen, also mit ganz konkreten Lösungsimpulsen von uns und immer wieder der Einladung, Dinge auszuprobieren. Und dann treffen wir uns regelmäßig zu interaktiven Live-Sessions, sodass wir eben die Impulse geben können, ganz viel Mut machen können. Und was da auch sehr geschätzt wird, ist so der Peer-Austausch mit anderen Führungskräften. Und zu deiner Frage, was können dann Führungskräfte, für uns sind Führungskräfte alle Menschen, die Zusammenarbeit gestalten, also nicht nur die disziplinarischen. Was können die dann erwarten? Was sie erwarten können, ist, dass sie am Ende zum Beispiel bei Meetings einfach genau wissen, das sind die 4 bis 5 Dinge, die ich tun kann, die auch in meinem Einflussbereich liegen und eben auf der Reise auch schon erleben, wie sich ihre Meetings verändern und eben entsprechend auch die positive Resonanz schon bekommen von ihren Teams und den Teilnehmenden, sodass sie eigentlich gar nicht anders können, als das Neugelernte eben auch wirklich zu ihrem Alltag zu machen.
Ich stelle mir vor, dass mit dieser Vorgehensweise eben das Erfahrungslernen ganz, ganz wichtig zu priorisieren, die Bereitschaft viel größer ist, tatsächlich später sich für die Durchsetzung oder wenigstens mal das Ausprobieren dieser neuen Ansätze bei den Beteiligten besteht. Und hier kommt bei mir so dieser Gedanke auf, es geht ja immer auch um den menschlichen Faktor in Veränderungsprozessen, diesen menschlichen Faktor stärker zu berücksichtigen. Und ich verstehe darunter die individuellen und kollektiven Verhaltensweisen, vielleicht auch Einstellungen und Emotionen der Mitarbeitenden, die den Erfolg von Veränderungen maßgeblich beeinflussen. Sonja, vielleicht magst du uns hier antworten, wie können Führungskräfte diesen Aspekt, den menschlichen Faktor, besonders in hybriden Teams fördern?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und in unserer Erfahrung kann das vor allem gefördert werden, indem man es anerkennt, dass das ein wichtiges Thema ist und diesem Thema dann auch Zeit gibt. Das kann in Einzelgesprächen sein, das kann in Teammeetings sein, immer mal wieder, das kann in Offsite sein, also dem einfach Zeit und Raum zu geben und gerne, wenn man Zeit gibt, das auch noch zu unterstützen mit guten Fragen, die schnell gute Gespräche ermöglichen und nicht an der Oberfläche bleiben. Und ansonsten gilt für hybride Teams genauso eigentlich wie für alle anderen Teams auch. Der menschliche Faktor funktioniert besonders gut, wenn man sich ernsthaft zuhört, wenn mir einer was erzählt und ich nicht nur zuhöre, um zu antworten, sondern um zu verstehen. Wenn ich ernsthaftes Interesse zeige oder wenn mir einer von seinen Bedenken erzählt und ich die nicht wegwische, sondern ernst nehme und integriere. Und was wir im hybriden Kontext immer wieder feststellen ist, Menschen sind glücklicherweise verschieden und haben unterschiedliche Bedürfnisse und auch Ausprägungen. Wie kann ich gut arbeiten? Was sind gute Rahmenbedingungen für mich? Und das im ersten Schritt anzuerkennen und im zweiten Schritt zu gucken, wie können wir denn all diese Bedürfnisse und unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, so dass es für uns als Team gut passt. Und Führung heißt in diesem Kontext dann eben auch dafür, einen Rahmen zu schaffen, einen Raum zu schaffen und an manchen Stellen auch einfach zwischen den Interessen zu vermitteln, immer mit dem Ziel, lasst uns als Team einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem wir alle gut arbeiten können und der auch für jeden Einzelnen gut passt.
Danke für diese Ausführungen. Das ist für mich sehr interessant und regt mich gerade zum Weiterdenken an. Wenn ich jetzt mit den Notizen, die ich mir zu eurem Buch gemacht habe, das in Verbindung bringe, merke ich auch, euch beiden ist immer wieder wichtig, die Kultur der Selbstbestimmung zu betonen. Und ich höre auch wiederholt heraus, eine gewisse Flexibilität in die Zusammenarbeit einzubringen. Ich stelle mir die Frage, wie kann diese Kultur in hybriden Teams gefördert werden, ohne dass dabei klare Strukturen verloren gehen?
Ich finde, der zweite Teil deiner Frage sagt schon die Antwort, nämlich es braucht beides. Ne? Also es braucht sowohl Flexibilität als auch verbindliche Strukturen. Und um das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, was ja gerade heiß diskutiert wird, nämlich wie viel Zeit sollten wir denn eigentlich im Büro verbringen, ist es so, Was halt hilft, ist zum einen einmal gemeinsam zu definieren, wozu wollen wir uns dann eigentlich im Büro treffen? Also wofür ist dieser Ort auch tatsächlich den Mehrwert, den natürlich dann alle haben, wert? Und dann zu gucken, wie viel Zeit, gemeinsame Zeit im Büro ist sinnvoll und davon dann abzuleiten, wer hat denn eigentlich auch welche Präferenzen? Die sind halt inzwischen sehr unterschiedlich, ne? Also wenn ich Care-Arbeit zum Beispiel zu leisten habe, habe ich da eben einen anderen Blick drauf, als wenn ich sehr selbstbestimmt über meine Zeit verfügen kann. Und was wir dann empfehlen, ist einen gemeinsamen Nenner zu finden, der nicht bedeutet, dass alle zu 100% damit zufrieden sind. Das ist meistens nicht möglich und auch gar nicht nötig, sondern einfach zu sagen, das ist eine Lösung, wo alle einigermaßen mitgehen können. Und dann ist ja auch die Frage, diese verbindlichen Strukturen oder Vorgaben, sollten die auf Unternehmensebene sein oder machen die mehr Sinn auf Teamebene? Da kam gerade eine ganz spannende Studie raus, das ist das New Work Barometer, was unter anderem der Professor Carsten Schermuli jährlich mit erhebt. Und da hat man geguckt, wie ist eigentlich die Verbindung aus Leistung und Homeoffice zum Beispiel oder Leistung und Vereinbarung. Und was da zum Beispiel herauskam, ist, dass Vereinbarungen auf Teamebene oder auch auf individueller Ebene tatsächlich leistungsfördernd sind für Teams, aber auf Organisationsebene meistens eben nicht. Da sind sie zu weit weg von den tatsächlichen Bedürfnissen.
Sonja, wenn du eine Führungsleitlinie für hybride Teams formulieren müsstest, was wäre deiner Meinung nach der wichtigste Punkt, den Führungskräfte beachten sollten?
Eine Führungsleitlinie für hybride Führungskräfte. In meinen Augen ist das Wichtigste, das Ganze als Prozess zu sehen, es nicht verbissen zu sehen, sondern zu gucken, wie kann ich als Führungskraft einen Rahmen schaffen, Bedingungen schaffen, in denen mein Team oder wir als Team gemeinsam Schritt für Schritt Zusammenarbeitslösungen entwickeln, die für uns passen. Und uns begegnen immer wieder Führungskräfte, die sagen, nee, ich will das Thema nicht angehen. Ich bin da ja technisch nicht so richtig fit. In unserer Erfahrung braucht es das nicht. Im Gegenteil. Wenn man als Führungskraft sage, das ist mir wichtig, lasst uns als Team gucken, wie kann das gut gehen? Und ich habe da ein, zwei Leute, die haben Lust auf das Thema, die sind technisch fit, dann kann mir eigentlich nichts Besseres passieren, weil dann können die das ganze Thema technisch, inhaltlich treiben und ich als Führungskraft gucke einfach nur, und das ist anspruchsvoll genug, dass wir regelmäßig dranbleiben, dass wir regelmäßig drauf gucken, ehrlich drauf gucken, was läuft gut und auch auf das, was nicht so gut läuft und angucken, wie können wir diese Erkenntnisse wieder integrieren und da wirklich diese Kontinuität, die es sonst oft nur in Fachprozessen gibt, die eben auch in der Zusammenarbeit herzustellen.
Sonja, du rundest unser Gespräch praktisch schon wunderbar ab. Lass mich doch an dieser Stelle einmal einen Moment zusammenfassen, was die wichtigsten drei Punkte sind, die wir heute mitnehmen können. Ich habe verstanden, dass es in Zukunft darum geht, weniger, aber gleichzeitig bessere Meetings durchzuführen. Und dabei empfiehlt es sich beispielsweise, das ist mein zweiter Punkt, diese drei Fragen zu klären. Was soll nach dem Meeting anders sein? Und welche Fragen wollen wir im Meeting miteinander beantworten? Und vielleicht auch noch die Überlegung, wer muss zwingend mit dabei sein? Und dann habe ich mir als dritten Punkt notiert, für Themen, die keinen Austausch benötigen, ich stelle mir darunter zum Beispiel Infomeetings vor, kann vielleicht auch verzichtet werden oder sie können auch asynchron bearbeitet werden. Gesine, Sonja, gibt es Ergänzungen von euch?
Ich würde es noch erweitern, das ist jetzt auf Meetings, also ich würde es erweitern zu hybrider Zusammenarbeit überhaupt, da den Schlüssel eben drin zu finden, sich gut gemeinsam zu überlegen, an welchem Ort können wir eigentlich welche Art von Arbeit am besten gemeinsam erledigen. Na, und da kann eine Formel sein, arbeiten von überall und zum Begegnen ins Büro zum Beispiel und dafür dann halt auch wirklich einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, der aber nicht einmal für alle Tage festgelegt wird, sondern sich einfach regelmäßig Zeit zu nehmen, drauf zu gucken, wie arbeiten wir hier gerade zusammen, was läuft schon gut und was könnte auch noch besser laufen.
Wunderbar, fantastisch. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Am Schluss wie immer die Frage, wo kann man sich mit euch verbinden? Wie kann man sich mit euch vernetzen?
Also wir haben eine Website, www.schemes.de, und wir haben auch einen Newsletter, wo wir alle 2 Wochen kleine Impulse verschicken in der Art und Weise, die helfen, eben hybride Zusammenarbeit gut zu gestalten. Und viel von uns bekommt man auch auf LinkedIn mit, einmal Sonja und auch mich, wo wir gerne auch so 2 bis 3 Mal die Woche schreiben, was uns gerade so auffällt und was für Ideen wir haben, wie man es noch besser machen könnte.
Ich bedanke mich für den Einblick in eure Arbeit, für dieses inspirierende Gespräch und wünsche euch beiden weiterhin alles Gute.
Danke für die Einladung. Mach's gut, Ivo.
Dankeschön, Ivo.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Bürsten.